Ich habe einen Triathleten vor ein paar Wochen hier gehabt, hobbymäßig unterwegs, aber ultra fit auf dem Fahrrad, wirklich Wattzahlen bis zum Dort hinaus gefahren, aber unzufrieden mit seiner Körperkomposition, weil er noch zu viel Fett mit sich rumträgt.
Schmal, nicht zu groß, kaum Körperfett. Wenn man sich die Profis so anguckt, könnte man schnell denken, das ist wohl der ideale Körperbau für den Ausdauerlaufsport. Aber sind wirklich die langen, schlanken Beine der Profis entscheidend oder steckt mehr dahinter? Gemeinsam mit Sportmediziner Professor Dr. Joachim Latsch von der Sporthochschule Köln werfen wir einen genauen Blick auf das Thema Körperkomposition im Ausdauersport. Joachim bringt spannende Einblicke aus Wissenschaft und Praxis mit, denn in seiner Leverkusener Praxis begleitet er sowohl AthletInnen, die ihre Leistung optimieren wollen, als auch Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen an ihrer Körperkomposition arbeiten müssen. Wir sprechen über Muskelmasse, Fettanteil und Wasserhaushalt und wie all diese Faktoren deine Leistung und Verletzungsanfälligkeit beeinflussen können. Außerdem klären wir, warum es Quatsch ist, nur auf die Zahl auf der Waage zu schauen, welche Rolle Ernährung und Trainingsmethoden bei der Körperoptimierung spielen und wo der Optimierungswahn beginnt. Ich bin Elliot von Achilles Running und jetzt lass uns herausfinden, ob es ihn wirklich gibt, den perfekten LäuferInnenkörper. Hallo Jo, herzlich willkommen bei uns im Achilles Running Podcast. Freut mich sehr, heute hier mit dir zu sprechen. Geht's dir gut?
Ja, mir geht's gut. Vielen Dank für die Plattform, vielen Dank für die Einladung, sehr gerne und ich freue mich.
Ja, ich freue mich auch sehr auf das Thema. Du hattest ja gerade gesagt, du hattest mir vor kurzem geschrieben, dass du gerade frisch aus dem Urlaub bist. Bist du noch erholt?
Willst du dazu was sagen? Ja, es ist, die Erholung ist noch, sind Restbestände sind noch da. Jetzt sind ja schon 14 Tage rum seit dem Urlaub. Ja. Und ja, ein bisschen was ist noch übrig. Mhm. Die Tage an der frischen Luft und am Mittelmeer.
Ja, ah, Mittelmeer.
Ja, ja, Costa Brava, ganz im Norden Spaniens.
Ja, toll. Das klingt natürlich mega. Machst du dann auch manchmal Sport im Urlaub oder ist es dann so deine sportfreie Zeit?
Wie Nein, im Gegenteil, im Gegenteil. Ich mache mehr als viel mehr als zu Hause. Also ich habe 14 Uhr, ich habe so einen Tracker, so eine Läuferuhr, die natürlich auch die Schritte zählt. Ich habe um 14 Uhr meine 12.000 Schritte schon voll. Abends bin ich dann bei 223% des Tagessolls oder so. Und eigentlich jeden Tag irgendwas, also gerne Wassersport. Ich bin Surfer, jetzt Foiler. Mhm. Und dann, wenn Wind ist, dann entsprechend mit Wind. Und wenn kein Wind ist, gehe ich abends gerne eine Runde laufen, was dort der sehr anspruchsvoll ist, weil es sehr hügelig ist. Also man läuft da quasi Intervall, in dem man hoch und runter unterwegs ist. Also flache Strecke finden ist schwierig.
Geht dann auch ganz schön auf die Waden, oder?
Ja, naja, genau. Es geht ganz schön, ist ganz schön anstrengend. Aber wie gesagt, ich mache immer zu Hause, tatsächlich versuche auch regelmäßig, aber zu Hause schaffe ich weniger als im Urlaub.
Ja, kenne ich. Ich komme auch gerade vom Camping an der Ostsee und da bin ich auch mehr gegangen, als ich zu Hause schaffe. Natürlich musste ich gar nicht mehr laufen, weil ich so eine hohe Schrittzahl hatte am Ende des Tages. Ja, wir sprechen ja dieses Mal über ein wahnsinnig spannendes Thema und haben da auch so ein bisschen den provokanten Aufhänger, gibt es denn eigentlich den perfekten Körperbau für LäuferInnen? Ich habe da ja immer so den Eindruck, dass über Körperkomposition im Kraftsport mehr gesprochen wird als im Ausdauersport. Wie siehst du das denn? Also als Sportmediziner behandelst und betreust du ja ganz unterschiedliche AthletInnen.
Ja, genau so ist es. Die Wahrnehmung habe ich in der Tat auch. Für die Kraftsportler oder kraftsportorientierten Menschen ist das natürlich quasi der Print für die Entwicklung. Also wenn ich jetzt einen muskulären Massezugewinn habe, dann kann ich das natürlich mit einer entsprechenden Diagnostik gut dokumentieren, was in vielen Fällen auch aus medizinischer Sicht wirklich sinnvoll ist. Dazu kommen wir vielleicht gleich nochmal. Das spielt für die Läufer ja eher eine untergeordnete Rolle. Die orientieren sich ja dann eher an ihren eigenen Laufumfängen, an ihrer Trainingsvorgabe oder an dem, was sie sich selber jetzt zurechtlegen für ihr Ziel, jetzt wenn es ein Halbmarathon oder ein Marathonlauf oder ähnliches ist. Und da gibt es ja dann Trainingspläne und oder. Aber die körperlichen Grundvoraussetzungen sind an der Stelle ja auch ohne die Body Composition oder die Körperkomposition auch dokumentierbar, zum Beispiel in der Verbesserung der Zeit oder eine Verlangsamung der Herzfrequenz bei gleicher Laufgeschwindigkeit. Diese Indikatoren für bessere Ausdauerleistungsfähigkeit sind ja einfach zu erlangen und offenkundig und eben nicht mit Technik verbunden, wie so eine, sage ich jetzt mal, qualitativ hochwertige Body Composition Messung, die man eben nicht einfach so mit so einer 97,55 Euro Körperwaage, wo halt irgendwie so Elektroden aufgeklebt sind, nachvollziehen kann. Das muss man auch wissen. Also man braucht schon eine gute Diagnostik. Ne?
Okay, also schon mal hier an der Stelle debunked, dass man einfach sich für wenig Geld da selber privat messen kann. Das ist dann schon was, was aufwendiger ist.
Ja, also wenn man es richtig machen will. Ne? Klassisches Beispiel, wenn man sich eine Körperfett oder viele Wagen heutzutage, elektronische Wagen haben natürlich dieses Modul, da gibt es ja auch verschiedene Anbieter, gerieren dann vielleicht sogar ein bisschen als medizinisch. Also man hat dann Marken, die eben auch im Medizinsektor oder in Arztpraxen auch wiederentdeckt werden. Und man stellt sich dann da drauf und dann misst man und mit beiden Füßen und dann kriegt man einen Wert. Jetzt will ich nicht sagen, dass dieser Wert grandios falsch ist, aber wenn man den Strom so sich genau anguckt, dann geht der auf dem schnellsten Weg von A nach B. Okay. Wenn ich also meinen linken Fuß und meinen rechten Fuß auf die Platte stelle und schicke den Strom von links nach rechts oder von rechts nach links, dann geht der mal hoch in den Schritt und wieder runter. Ende. Das heißt, alles oberhalb des Gürtels ist nicht abgebildet. Mhm. Ist ja sozusagen, man misst den Strom, wie er durch den Körper fließt, auf dem kürzesten Weg. Ja, und wenn man dann die Knie noch zusammendrückt, dann ist es noch kürzer sozusagen. Also das ist schon mal so der erste Fallstrick. Jetzt heißt das nicht, dass der Wert nicht stimmt und dass man diese Messung nicht ein Stück weit auch extrapolieren kann auf den Rest des Körpers. Weil die Annahme, dass wenn im Beinbereich sehr viel Fett ist, das auch weiter oben ist, ist durchaus berechtigt. Aber gerade bei Läufern zum Beispiel kann es ja sein, dass einer eine sehr gut trainierte Beinmuskulatur hat, auch bei Radfahrern. Aber obenrum dann in Anführungszeichen leicht zulegt, weil er eben nicht trainiert, Oberkörper aufwärts, vielleicht einen Bierbauch hat oder ähnliches. Mhm. Und dann hat man da eine falsch positive oder falsch gute Messung.
Ja.
Deswegen Ganzkörperscan in Anführungszeichen, was gar nicht unbedingt ein Scan im klassischen vielleicht Röntgensinne ist oder CT, sondern es geht eben mit hochwertigen BIA, Körperimpedanzsystemen auch.
Ja. Ja, darauf werden wir ja auch gleich noch eingehen. Da bin ich auch schon gespannt auf die Details, weil ich tatsächlich mich natürlich recherchemäßig jetzt ein bisschen damit beschäftigt habe und da auch viele spannende Sachen lernen durfte, die ich vorher nicht wusste. Mhm. Aber ja, vielleicht bleiben wir noch mal kurz allgemein. Warum ist denn Körperkomposition auch für AusdauersportlerInnen vielleicht relevant? Begegnen dir da im Alltag vielleicht auch so manchmal Missverständnisse? Das kann ich mir gut vorstellen, dass da vielleicht auch manchmal so Falschwahrheiten oder so im Auflauf sind.
Ja, durchaus. Also man findet da durchaus verschiedene Missverständnisse. Manche Leute glauben, es sei völlig egal. Hauptsache, man läuft happy und man hat keine Kniebeschwerden nach dem Laufen. Manche unterschätzen auch die Bedeutung der Muskulatur im Hinblick auf Verletzungsrisiko, auf banale Dinge. Man stelle sich vor, man läuft durch den Wald und tritt irgendwie in ein Loch oder sowas. Also nicht ein Loch, aber in eine Kuhle im Boden und hat dann ein Impact, der komplett unerwartet ist für die Muskulatur und stürzt dann vielleicht und verletzt sich irgendwas. Da kann mit mehr Kraft beispielsweise ein solcher Fehltritt in Anführungszeichen ausgeglichen werden. Also da gibt es eine Menge Fehlgedanken, wenn man so möchte. Und deswegen begegnet einem das häufiger. Gerne zum Beispiel finden schlanke Menschen, die eine falsche Selbstwahrnehmung, indem sie sagen, naja, ich bin ja schlank, ich bin ja Läufer. Und dann stellen sie fest bei einer Kompositionsanalyse, dass sie doch einen überdurchschnittlich hohen Körperfettanteil und zum Beispiel eine geringe Muskulatur mitbringen, obwohl sie äußerlich eben schlank sind. Das ist so ein Phänomen, was man recht häufig sieht. Erstaunlicherweise bei Frauen im fortgeschrittenen Alter häufiger. Und wenn man so denkt, das ist so eine schlanke Dame in Anführungszeichen und in Wirklichkeit ist sie zwar schlank, aber durch das Missverhältnis, also schlank im Sinne von Body Mass Index, Gewicht durch Körpergröße, aber wenn man es genauer anschaut, haben sie erhöhten Körperfettanteil und einen deutlich zu geringen Muskelanteil. Mit anderen Worten, eine unschöne und nicht wünschenswerte Situation. Ja. Bei Muskulatur, vielleicht kommen wir da auch nochmal dazu, hat neben aller leistungsbezogener, laufbezogener Relevanz eben einen ganz, ganz hohen Stellenwert für die Gesundheit in der Zukunft. Und Da gibt es eine ganze Menge Grundlagenforschung neuerdings in den letzten Jahren und eben auch epidemiologische Studien, die das belegen. Also Muskelfitness macht gesund.
Ja.
Oder hält gesund.
Ja, super wichtig. Darüber haben wir auch kürzlich erst gesprochen, wie wichtig eben der Muskelerhalt dann auch im Alter ist, dass das eben gerade für Gesundheit, Longevity und so sehr wichtig ist.
Absolut, ja.
Wie ist es denn, wenn man sich jetzt nur die sportliche Leistung anguckt, kann da auch die, in Anführungszeichen, optimale Körperzusammensetzung die positiv beeinflussen? Also können wir zum Beispiel schneller laufen, länger laufen durch, in Anführungszeichen, die richtige Körperkomposition?
Da gibt es eigentlich relativ wenig ganz klare Indizien, dass das der Körperfettanteil da jetzt eine übergeordnete Rolle spielt. Da gibt es andere Kenndaten, die das wirklich klar zeigen. Aber es gibt natürlich seit Jahr und Tag die Daten übers Gewicht. Man kann ja heutzutage online Tabellen oder man kann sich online seine Zeitverbesserung auf irgendeiner Strecke ausrechnen mit weniger Kilos. Man gibt sein eigenes Gewicht ein und sagt dann, okay, ich laufe eine Stunde auf 10 Kilometer. Und rechne mir mal aus, wie viel Zeit ich dann schneller bin bei gleichen Voraussetzungen, wenn ich weniger wiege. Das sind Rechnungen, die seit Jahr und Tag, also seit vielen, vielen Jahren auch super publiziert im Hinblick auf die Qualität der Studien, die dahinter stehen. Also das kann man schon mit Fug und Recht sagen. Jedes Kilo weniger schenkt einem Zeit, also bei sonst gleichen Voraussetzungen. Ne? Und natürlich immer darf man nicht, wenn jemand krank war oder sowas, wenn jemand irgendwie 2 Wochen Magen-Darm hatte und dann irgendwie Gewicht verliert dadurch, dass er hinterher nicht so rennen kann wie vorher, ist klar. Sondern unter sozusagen gesunden Bedingungen gewichtsreduziert, selbst im Hochleistungsbereich nachgewiesenermaßen ein Thema. Dabei wird weniger die Body Composition, weil es ja da immer noch eine unklare, ja, wie soll ich sagen, Goldstandard-Definition gibt. Man sagt, was mache ich? Mache ich eine DEXA? Das ist ein Röntgenverfahren, also eine Knochen, eigentlich nimmt man zur Knochendichte, aber man kann eben auch damit andere Parameter bestimmen. Ist ein Röntgenbild, und zwar ein sehr intensives, strahlenreiches Röntgenbild. Muss man sich fragen, will ich das? Ne? Oder nehme ich die Kaliperzange, die berühmte Hautfaltendicke, oder nehme ich eben eine BIA, also eine Körperimpedanz, also eine Stromwiderstandsmessung, die eben von außen und eben ohne Strahlung und mit einem ganz leichten Strom, den man nicht spürt, funktioniert. Wobei es da eben auch mittlerweile Top-Geräte gibt, die mit Studien belegt haben, dass sie im über 90%-Bereich zu den röntgenologisch oder strahlenbelastenden Bildverfahren oder eben Kernspin gibt es ja auch noch, präzise funktionieren. Also da kann man schon sagen, sollte man vielleicht die Entwicklung noch ein bisschen abwarten, aber es gibt nicht so den Goldstandard für die Body Composition. Da ist jeder Jack anders, wie wir in Köln sagen. Also die einen mögen es so, die anderen mögen es so. Und da muss man eben gucken, dass man auch nicht Äpfel mit Birnen vergleicht. Ne?
Ja, das ist, glaube ich, auch ein guter Stichpunkt, weil du ja hattest gerade gesagt, ja, das Gewicht spielt auf jeden Fall eine Rolle. Mhm. Aber es gibt jetzt rein studientechnisch quasi nicht den einen idealen Körpertyp von Läufer oder Läuferin, ja? Also zum Beispiel die Körpergröße oder so, sollte die eher, ich meine, wenn man sich jetzt zum Beispiel Eliud Kipchoge anschaut, der ist ja eher klein, ist sehr leicht. Wäre das denn so auch in Studien betrachtet der perfekte Körpertyp oder ist das eigentlich gar nicht so sehr davon abhängig, wie groß man dann zum Beispiel ist?
Also es ist wahrscheinlich eher so eine biomechanische Thematik. Also wie ist das Verhältnis Gelenkausschlag, Gliederlänge und so weiter. Ne? Also das kann ja in unterschiedlichen Größen durchaus ähnlich gelagert sein. Das heißt, ein 1,90 Meter Athlet kann sozusagen eine ähnliche Gliedlänge im Vergleich, also jetzt sagen wir mal Unterschenkellänge und Fußlänge im Vergleich zu seiner Gesamtkörpergröße haben. Ne? Deswegen ist das, kann man nicht sagen, es gibt so den Superläufer. Es gibt natürlich schon sehr viele sehr, sehr kleine und super drahtige Topläufer im Langstreckenbereich. Aber es gibt immer wieder mal auch große Sportler, die über 1,80 sind, die natürlich dann auch sehr leicht sind, aber deren biomechanische Grundvoraussetzungen vielleicht einfach nur so ein bisschen hochgezoomt sind. Ne? Mhm. Natürlich kann man mit weniger Schritten, wenn man groß ist, kann man raumgreifendere Schritte machen, was im Grunde natürlich ein Vorteil ist, weil je Schritt ist ja quasi der Energieverbrauch runterzubrechen, wenn man wollte. Ne? Also von der einen reinen Grundidee ist ein größerer Läufer eigentlich ein Stück weit bevorteilt. Ne? Mhm. Aber wie gesagt, da gibt es immer wieder die Phänomene des Menschen, der eben dann jemanden hervorbringt oder die Leute kommen dann mit anderen Voraussetzungen und können dann da performen. Und Das hat man jetzt in jüngeren Jahren im Triathlon gesehen, wo man immer dachte, der Ideale ist ein großer, irgendwie knapp an die 1,90, schlank. Und dann kamen ein paar Norweger, die klein waren und gedrungen, ja. oder kleiner und gedrungen ja. und eher so kräftiger und haben alles pulverisiert. Also das ist dann eine Frage von auch letztendlich Genetik und ja vielleicht auch Talent, je nachdem, wie jemand dann daherkommt. Also ich würde mich schwer tun mit dieser allgemeinen Äußerung, das ist das ideale Bild eines Läufers oder einer Läuferin.
Das ist ja eigentlich auch ein gutes Fazit, weil natürlich die meisten LäuferInnen da draußen jetzt auch nicht in diesem perfekten Bild entsprechen, aber trotzdem auf ihre natürlich Weise nicht. Natürlich erfolgreich.
Ja, und man muss ja mit dem arbeiten, was da ist.
Genau,
ne? Ich kann ja nicht sagen, ich habe jetzt relativ kurze Beine im Vergleich zu meinem Gesamtkörper, gibt es ja auch. Manche haben längere Beine, manche kürzere. Und da muss ich halt jetzt mit arbeiten. Ne?
Ja.
Also da muss ich halt schauen, wie ich hinkomme.
Absolut, genau. Und da ist vielleicht auch dann die Frage, wie groß überhaupt die Rolle so der genetischen Prädisposition ist jetzt bei dem Thema Körperkomposition. Weil zum Beispiel, wie du angesprochen hast, es gibt ja auch das Gewicht der Knochenmasse. Das haben die meisten dann vielleicht gar nicht im Kopf, wenn es nur um das Gewicht geht. Mhm. Aber lässt sich denn überhaupt jeder Körper dann auch in Anführungszeichen optimieren in eine bestimmte Richtung? Oder ist es halt dann genetisch manchmal auch nicht sinnvoll, an manchen Stellschrauben drehen zu wollen?
Ja, also es ist sicherlich so ein Talent für läuferische oder sonstige Ausdaueraktivitäten kommt natürlich ein Stück weit eben von den angeborenen Voraussetzungen oder natürlich das Angeborene plus das, was man über die Jahre natürlich, wenn man so will, epigenetisch daraus gemacht hat. Also Training in jungen Jahren zum Beispiel ist ein 1A-Prädiktor. Also wer in seinen jungen Jahren sportlich aktiv, vielleicht sogar leistungssportlich aktiv ist, bringt in der Regel, was das Thema Organe, ich will jetzt nicht von Fußballspielern und Meniskusschäden und so weiter sprechen, aber was diese Organe, was das System von innen, auch die Muskulatur betrifft, da zahlt man quasi auf ein Konto ein, von dem man lebenslang was hat. Also die Menschen, die in ihrer Jugend im Heranwachsen, also in der Prägung des Körpers fürs Erwachsenwerden, ihre Leistungsgene aktiviert haben, sage ich jetzt mal, die haben da ihr Leben lang von. Ob sie nun in die Weltklasse irgendwann kommen oder einfach nur hobbymäßig Halbmarathon laufen oder was auch immer, das spielt dann keine Rolle. Das heißt, man hat da zum einen dieses Setting, was mit dem man kommt, aber zum anderen eben ist entscheidend, was daraus gemacht wird. Deswegen so das Credo, in jungen Jahren sportlich aktiv zu sein, bringt tatsächlich was für die Gesundheit ein Leben lang.
Ja.
Also deswegen klares Jein für die Frage, gibt es die genetische Prädisposition? Natürlich würde man sagen, es wird jemand, der von Hause aus ein sehr kräftiger, kleiner Mensch ist, der wird wahrscheinlich kein Weltklasse-Marathonläufer.
Ja.
Also wenn jetzt jemand so ein Kampfknubbel, ich möchte niemandem zu nahe treten, aber eher so ein Turnertyp, ne?
Ja.
Klein, sehr kräftig, Muskelwachstum geschieht sehr schnell und dann daraus jemanden zu machen, der jetzt Ultramarathon in Weltrekordzeit läuft, ist eher unwahrscheinlich, wird wahrscheinlich eher nicht passieren.
Ja.
Weil eben diese Voraussetzungen, das Verhältnis zwischen der Körpermasse, der Muskulatur, die ja Sauerstoff benötigt, und wenn ich davon zu viel habe, dann habe ich wieder ein Limit und so weiter. Also da wird dann ein bisschen der Riegel vorgeschoben.
Ja, also man darf auch ein bisschen dann auf den eigenen Körper gucken. Ist ja vielleicht auch eine Art, ist ja nicht nur frustrierend, sondern ist vielleicht auch entlassend, weil man weiß, naja, so einfach von dem her, was ich mitbringe, passt es dann halt vielleicht nicht für die Leistung, die andere mit demselben Körperbau erbringen können. Wenn sie auch schon vielleicht in frühester Kindheit Sport gemacht haben, ist man natürlich in gewisser Weise im Nachteil. Ja,
genau.
Ja, du hast jetzt die verschiedenen Messungen auch schon angesprochen. Kannst du uns vielleicht noch ein bisschen mehr Input zu dieser Bioimpedanzanalyse geben? Weil die scheint ja auch so ein bisschen, also von der habe ich viel gelesen, gerade wenn es um die Bestimmung der Körperkomposition geht. Was für Werte werden denn da so erhoben? Und ja, vielleicht was muss man auch beachten, um vergleichbare Werte dann zu erhalten?
Ja, also zunächst mal, wie gesagt, ist es ein non-invasives Verfahren, was eben einen minimalen Messstrom durch den Körper schickt und demzufolge keinerlei Auswirkungen, Nebenwirkungen oder Ähnliches hat im Vergleich eben zu großen bildgebenden oder röntgenologischen Verfahren. es ist recht einfach anwendbar, obwohl es eben da auch eine sehr große Range an Methoden gibt. Die Technologie, die dahinter steht, es gibt Anbieter, die da eben wirklich High-End-Geräte, die aber dann eben auch fünfstellige Beträge kosten, auf dem Markt haben. Da aber eben liegt auch eine Studienlage dahinter, wo man sagen kann, das passt und das stimmt, was da gemessen wird. Die Empfehlungen lauten eigentlich, dass man in einem normalen Alltagszustand quasi so wie das Blut abnehmen, ne, morgens nüchtern kommen soll, weil und normal hydriert, also zum Beispiel jetzt irgendwie nicht aus der Nacht, in der man jetzt 8-9 Stunden auch keine Flüssigkeit zu sich genommen hat, sondern durchaus normal, vielleicht ohne Frühstück, mit einem Glas Wasser oder zwei nach dem Aufstehen und dann diese Messung. Wichtig dabei als letztendlich die eigentliche Grundvoraussetzung ist eigentlich die Vergleichbarkeit von Folgemessungen. Also wenn ich eine Messung mache, macht es Sinn, unter genau gleichen Bedingungen die nächste Messung zu machen. Und das heißt, einmal vor der Mahlzeit, nach der Nacht, ohne getrunken zu haben, beim nächsten Mal dann nach der Mahlzeit mit 2 Liter Wasserintus, das ist natürlich dann eine Verzerrung. Ne? Und deswegen sollte dieser intraindividuelle Vergleich auf möglichst stabilen Bedingungen basieren, damit man eben im Längsschnitt, und das ist das Interessante ja für die Leute selber, im Längsschnitt eine gute Vergleichbarkeit hat. Ne? Aber die Empfehlungen, die die Hersteller geben, sind in der Regel so, morgens nüchtern, vielleicht ein Glas Wasser und dann die Messung und dann natürlich unbekleidet, kein Handy in der Hosentasche, kein Schlüsselbund, weil man wird gewogen und hat dann Metallteile an sich ja. Und so, also Unterhose und oder Unterwäsche. Und barfuß auf diese Maschine stellen und eben entsprechend diese Messung über sich ergehen lassen. Und danach die Auswertung, die dann zum einen natürlich Body Mass Index ermittelt, aber der ist ja dann nicht sagend, Gesamtkörperfettanteil. Dann haben wir das viszerale, das bauchbetonte Körperfett. Wir haben die Segmente, also wir können den Rumpf, die Arme, die Beine sequenzieren, können sagen, okay, im linken Arm ist mehr Muskeln als im rechten. Verdacht auf Linkshänder oder ähnliches, ne? Also oder wenn Sie einen Tennisspieler haben, der eben in der Regel eine dominante Seite hat, wo er eben Tennis, wo der Tennisschläger gehalten wird, das können Sie sehen an der, oder kann man sehen, kannst du sehen, kann jeder sehen, dass eben der rechte Arm stärker ist. Oder ein Sprungsportler, ein Handballer, der mit links abspringt, hat links stärkeres Bein als rechts und so weiter. Das kann man alles in dieser Untersuchung sehen. Und dann gibt es eben abgeleitete Parameter, zum Beispiel der Ruheenergieumsatz, den man anhand der Muskelmasse eben errechnen kann und der natürlich dann nicht objektiv gemessen wird. Dazu ist es etwas aufwendiger, sind etwas aufwendigere Verfahren nötig, aber der damit ganz gut sozusagen errechnet oder geschätzt wird. Mhm. Und verschiedene andere Parameter, die auch mit der Leistung in Zusammenhang stehen, da gibt es die fettfreie Masse, die Zellmasse, den Phasenwinkel, den manche, wo manche ganz gerne darauf abheben, also wo der Unterschied zwischen Stromstärke und Spannung sozusagen in ein Verhältnis gesetzt wird, was für eine Gesundheit und Integrität der muskulären Zellmembranen sprechen soll. Jetzt wird es schon sophisticated. Ne? Also ja. Da gibt es aber tatsächlich Leute, die sich für sowas interessieren und die sagen, ja. Wie ist denn da jetzt mein Phasenwinkel oder kann ich meine Muskeln regenerieren, habe ich dann Schaden oder ähnliches. Ne?
Ja, von dem Phasenwinkel habe ich tatsächlich auch erst während meiner Recherche erfahren. Ja. Vorher kannte ich den nicht, fand es aber natürlich auch sehr spannend als Konzept. Ja. Und was für AthletInnen machen meistens so eine BIA dann? Also ist das dann was, was eher wirklich ja, sehr ambitionierte Leute machen oder würde das eigentlich für alle Leute Sinn ergeben, wenn sie da mal rein investieren wollen?
Also es macht für sehr, sehr viele Leute Sinn und es macht erstaunlicherweise auch für sehr viele, die mit dem Sport primär gar nichts an der Uhr haben, Sinn. Denn man kann natürlich in Anführungszeichen schonungslos den Zustand offenbaren. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass wir ja durch unseren doch mehrheitlich bewegungsarm gestalteten Alltag ein Sitzproblem, ein Bewegungsmangelproblem mit allen Folgen, also Übergewicht, Adipositas, Muskelschwund, dann ist ein, und damit assoziiert oder zumindest korrelieren ja dann andere Krankheiten, Diabetes entsprechend oder eben auch eine Fettstoffwechselstörung oder Hypertonie, Bluthochdruck und so weiter. Das heißt, man kann Therapieansätze im Lifestyle-Bereich, ohne jetzt in die Medikamentenkiste greifen zu müssen, bereits am Status quo einer solchen Körperkompositionsanalyse anflanschen oder festmachen, indem man sagt, pass auf, da und da sind Risiken, dein Bauchfett ist deutlich zu voluminös, da musst du dran, bitte Folgendes machen. Dazu gehört dann auch Sport, dazu gehört Ernährung, dazu gehört eine Lifestyle-Beratung. Und das ist eine Geschichte, die zu wenig in den Köpfen ist und die in unserer immobilen Welt, in unserer Sitzwelt eine auch tatsächlich immer noch untergeordnete Rolle spielt. Das heißt, im Grunde ist es fast interessanter für Leute, die da ein Problem haben oder sich in einem Problem wähnen, als für jemanden, der sowieso schon fit ist und sehr aktiv und sportlich ambitioniert. Für den ist es nice to know, aber er ist ja eh fit oder sie ist fit und trainiert viel. Der Weg aus dem Schicksal, Bewegungsmangel, Übergewicht, Adipositas, Diabetes und, führt über eine Offenlegung der Schieflage, wenn man so will. Und die kann man ganz wunderbar auch argumentieren über so eine BIA, über so eine Körperkompositionsmessung. Ja. Das mache ich sehr viel in meiner Praxis. Bei mir kommt jeder auf das Ding.
Ja, verstehe.
Also fast jeder. Ja. Außer er wehrt sich mit Händen und Füßen. Oder sie.
Ja, spannend. Du hast ja schon einige Körperparameter aufgezählt. Lass uns die gerne mal ein bisschen analysieren hinsichtlich, inwieweit sie zu tun haben oder beeinflussen unsere vielleicht sportliche Leistung. Du hast jetzt am Anfang schon den BMI angesprochen, vielleicht fangen wir mal damit an oder generell mit dem Gesamtkörpergewicht, weil ja, das Körpergewicht scheint dann ja auf jeden Fall Einfluss darauf zu haben natürlich, wie schnell oder wie lange wir uns fortbewegen können, macht ja auch Sinn. Ist der BMI immer noch ein Maßstab auch für AusdauerläuferInnen oder der ist ja sehr viel in so Kritik geraten in letzter Zeit oder kann man den eigentlich so ein bisschen beiseite lassen, wenn man sich jetzt ja wirklich die Leistung angucken möchte?
Ja, also eigentlich kann man ihn beiseite lassen, denn er ist ein einfacher, schneller Parameter und deswegen hat er auch diese Bedeutung, weil man natürlich in Studien im Vorbeigehen den BMI bestimmen kann. Wenn ich jetzt eine groß angelegte Studie habe, dann messe ich innerhalb von 30 Sekunden den BMI und habe einen Indikator, der eben auch mit unfassbaren Zahlen hinterlegt ist. Also wir haben ja Milliarden von Datensätzen zum Thema BMI und über die Entwicklung und der Korrelation mit dem Entstehen von Diabetes. Also er ist ein super einfacher und deswegen so häufig verwendeter Parameter, der allerdings, wenn ich mehr zur Verfügung habe an Diagnostik, an Einblick in den menschlichen Körper, zunehmend an Bedeutung verliert. Ich habe Leute, wenn ich so BMI, das fängt in der Auswertung, ich sitze da mit meinem Patienten dann vor dem Computer und schauen uns gemeinsam diese Auswertung an und oben links ist der BMI. Also damit fängt es an. Und dann geben wir das zum Besten und man sieht dann eben die entsprechenden Werte und dann sagen die Leute, ach guck mal, bin ich da aus dem grünen Bereich raus und so weiter. Dann sage ich, ja, machen Sie sich nichts draus, Dwayne The Rock hat BMI 33. Mhm. Ja? Also es ist halt einfach, die Muskulatur wiegt auch und erwachsene Männer, die athletisch sind beispielsweise, haben ganz schnell mal 27 BMI. Ja? Ja. Also viele auch junge Leute, die eben in die Muckibude gehen, das ist ja auch ein Trend, auch in vielen, jetzt in der Teenager-Generation, dass man sehr häufig sieht, da ist man ruckzuck mit dem BMI bei 26, 5, 27, gilt als übergewichtig und ist eigentlich fit, hat Muskeln, ne? Und kein Fett.
Okay.
Das sieht man auch bei Athleten, je nachdem, in welcher Sportart sie unterwegs sind, oder bei schnellen Leuten, bei Sprintern, die ja zum Beispiel auch Ganzkörpermuskeln haben. Stimmt. Wenn man sich so ein die typischen Sprinter, das gilt für beiderlei Geschlechter, sie hören ja nicht an der Hüfte auf, sondern sind ja als Ganzes sehr athletisch, sehr tough, sehr muskelstark und da ist man ruckzuck aufgrund der Muskulatur mit dem BMI drüber. Also man hat da ein bisschen wenig Infos raus.
Ja, also total wichtig, dann auch das Körpergewicht nochmal in Relation zu setzen zu all den anderen Faktoren. Genau. Einen davon hast du ja gerade auch angesprochen, Muskelmasse. Mhm. Welche Rolle spielt denn das eigentlich im Ausdauersport? Also vielleicht auch gerade was so Laufökonomie angeht, auch Verletzungsprophylaxe hast du auch schon angesprochen, ist natürlich ganz wichtig.
Ja, also es ist schon so, dass es sollte in einem normalen grünen Bereich sich bewegen. Zu viel Muskelmasse ist unnötiges Gewicht für den Läufer, der auf Effizienz, auf Zeit, auf Leistung getrimmt ist. Zu wenig birgt eben das Risiko, dass es zu Leistungsverminderung kommt. Beispiel aus der Praxis, wenn gewünscht. Es gibt Menschen, und da habe ich einige erlebt in den vergangenen Jahren, die seit Jahr und Tag ihre Laufrunde machen. Also wir haben einen 63-jährigen männlichen Lehrer oder einen pensionierten Lehrer, der läuft seit 31 Jahren jeden Morgen außer Sonntag seine 7 Kilometer Runde um den örtlichen Mühlweiher und zurück. Und er kommt dann in die Praxis und sagt, also seit 2 Monaten komme ich nicht mehr so wirklich aus dem Knick. Ich bin schlechter geworden. Ich kann meine Zeiten nicht mehr. Ich habe sonst immer genau zwischen 42 und 47 Minuten oder wie auch immer. Ich habe jetzt so ein bisschen Zahlen erfunden, aber gebraucht für die Strecke. Und jetzt muss ich unterwegs anhalten und habe über 50, manchmal eine Stunde. Was ist das? Was soll das? Und dann kann man zum Beispiel, indem man Bier macht, dokumentieren, wenn man jetzt keinen Vergleichswert hat, was in der Regel der Fall ist, aber man kann dokumentieren, dass die Person faktisch so eine Art Muskelschwund erlebt hat. Und da ist letztendlich zweierlei zu beherzigen. Das eine ist das Alter, ne, der Age-Related Decline, den wir vorfinden. Und das andere ist, dass ein solches Bewegungsverhalten, so gut es ist und so positiv es ist, ich sage jetzt bewusst Bewegungsverhalten, faktisch für den Körper kein Training mehr ist. Training ist ja, wenn man es sozusagen sportwissenschaftlich vereinfacht darstellt, eine systematisch bedingte oder systematisch gewollte leichte Überforderung der Strukturen mit dem Ziel einer Anpassung. Das ist Training. Ja. Ja? Wer seit 40 Jahren genau dasselbe macht, trainiert nicht mehr. Das ist ungefähr so, als würden wir beide morgens Brötchen holen gehen. Ja? Da passiert nichts. Da ist keinerlei Trainingseffekt. Ja. Mit anderen Worten, hat da irgendwann mal eine Adaptation stattgefunden. Die Person startet von einem recht guten Niveau, aber Age-Related Decline und so weiter. Dann kommt der Muskelschwund und irgendwann ist die Leistung weg und die Person kann nicht mehr rennen. Was tut man, um die Sache zu Ende zu bringen, die ich jetzt hier anekdotisch berichte? Man trainiert die Muskeln auf, man macht Krafttraining, man erhöht die Muskelmasse und siehe da, plötzlich geht's wieder.
Ja.
Wie gesagt, Fälle, die ich live begleitet habe. Ne? Ja. Also das ist so ein Phänomen, wie so beide Seiten des Spektrums, zu viel, zu wenig, im Alltag von Relevanz sein können. Ja. Das heißt, unter Umständen ist es sehr sinnvoll, auch ein Kräftigungstraining, ein Krafttraining mit dem Ziel einer Muskelmassevermehrung auch für die Beine, die ja nun die Hauptlast tragen beim Laufen, durchzuführen, zu performen.
Ja. Und ist es dann sehr individuell, wie viel zu viel und wie viel wieder zu wenig ist? Oder gibt es da Richtwerte? Dann wahrscheinlich auch unterschiedlich nach Geschlecht, nehme ich mal an.
Ja, also Richtwerte sind mir da nicht bekannt. Das ist, wie gesagt, ein individuelles Thema. Die Hauptfrage ist letztendlich die Physik, wobei wir als menschliche Körper uns ja tatsächlich von der Physik gelegentlich abheben. Also Physik und Physiologie sind zweierlei. Stimmt. Wir haben da andere Tricks parat. Aber letztendlich ist es das Überwinden einer Masse oder einer Trägheit in Bewegung. Das heißt, je mehr Kilos ich rumschleppe, egal woher die kommen, desto schwieriger wird's. Und wenn die deutlich überzähligen Funde dann eben aufgrund der Muskelmasse vorliegen, dann ist man in seiner eigenen Leistung eben nicht in der Lage oder im Hinblick auf seine eigene Leistung nicht in der Lage, ins Optimum zu gehen. Dann wäre es unter Umständen sogar indiziert, Muskelmasse verschwinden zu lassen, wenn man es wollte.
Ne? Ja. Ja, ja, klar.
Also der klassische Bodybuilder wird nicht seine Top 10K-Zeit laufen können im Vergleich zu sich selber vor 15 Jahren, als er noch schlank war.
Ja, ja.
Also dünn, nicht schlank. Ne?
Mhm. Gibt es da eigentlich auch Unterschiede in der Muskelverteilung? Also kann man sagen, dass jetzt zum Beispiel sehr kräftige Beinmuskulatur dann trotzdem zu bevorzugen ist im Vergleich zu einem kräftigen Oberkörper, wenn jetzt jemand läuft, weil das wäre ja so rein logisch gedacht wahrscheinlich das Naheliegendste.
Ja, ja, das würde wohl auf der Hand liegen. Also das kommt komplett den Oberkörper zu vergessen, ist nicht nur ein ästhetisches Problem. Also man sieht das ja schon mal beim Radsport, also dass die Leute wirklich Oberschenkel in einem Rekordformat haben und dann ganz dünne Ärmchen und Oberkörper, die sind natürlich dann super schlank als Topathleten, aber das ist dann sehr beinlastig alles. Das bringt der Sport mit sich, das bringt diese immensen Trainingsvolumina mit sich, aber das ist natürlich für ein Normalo nicht unbedingt erstrebenswert. Da möchte man vielleicht eine etwas homogenere Erscheinung sein. Das heißt, man nimmt auch ein bisschen die Arme mit hinzu. Da denkt man dann vielleicht eher wieder an die Sprinter oder auch an die Top-Triathleten, die ja oft zum Teil auch relativ athletisch obenrum sind.
Stimmt.
Ja. Was durchaus natürlich vom Schwimmen auch kommt, ne, weil das Stimmt. Schwimmen natürlich dann eine Oberkörpermuskulatur erfordert. Mehr als Laufen und Rad.
Absolut, ja. Okay, dann gucken wir uns gerne mal den Körperfettanteil an. Der ist natürlich auch sehr spannend. Du meintest ja vorhin, manchmal siehst du auch schlanke Frauen, die dann aber tatsächlich sehr wenig Muskel haben und eigentlich viel Körperfettanteil, was man gar nicht denken würde von außen. Also es ist ja schon mal ein Fazit, dass man es Leuten jetzt nicht unbedingt immer ansieht, was jetzt Fett und was Muskelmasse ist. Genau. Beeinflusst jetzt rein der Körperfettanteil in irgendeiner Weise auch unsere sportliche Performance oder geht es da dann eigentlich eher nur ums Gewicht?
Innerhalb normaler Rahmenbedingungen geht es eigentlich ums Gewicht. Mhm. Wenn der Körperfettanteil allerdings jetzt irgendeine Konstellation aufweist, die besorgniserregend ist aus gesundheitlicher Sicht, ich spreche da vor allen Dingen eben von dem sehr stark bauchbetonten Körperfett. Es gibt Menschen, die eben quasi einen isolierten Bauch haben und ansonsten im Unterhautfettbereich relativ wenig. Das heißt, die haben eventuell im Gesamtkörper, also im Prozentsatz Körperfett, sogar vielleicht nur einen hochnormalen Wert, haben aber dann einen isolierten Bauch. Mhm. Dann kann das als Gesundheitsfaktor, wie man ja weiß, wird von dort eine ganze Menge biochemischer, ich hätte fast gesagt Terror verbreitet. Also man kann da eine Menge negativer Aspekte konstatieren für ein sehr stark überproportioniertes Bauchfett, viszerales oder abdominelles Fett, also innen drin um den Organ. Park da unten, also im Darmbereich und Bauchbereich. Und das ist sehr ungesund und kann mit einer erhöhten Entzündungsneigung, mit Autoimmunprozessen, mit Störungen von Stoffwechselparametern bis hin zu Diabetesrisiko vergesellschaftet sein, auch wenn man BMI-mäßig okay ist und gesamtkörperfettanteilmäßig auch nur vielleicht schwach außerhalb des grünen Bereichs liegt. Ne? Also wo das Fett liegt und welche Auswirkungen es hat, ist durchaus relevant. Innerhalb einer normalen Range, wenn da jetzt nichts exorbitant daneben liegt, dann kann man sagen, ist es faktisch das Gewicht. Ne?
Okay. Ja, also ganz wichtig, das viszerale Fett ist nicht gut, vor allem dann sich am Bauch ansetzt. Genau. Wie ist es andersrum, wenn der Fettanteil zu gering wird? Welche Auswirkungen hat das dann auf unsere Laufleistung?
Also zum einen haben ja selbst Top-Athleten im Laufbereich eine Ökonomie beim Laufen. Das kann man ja zum Beispiel an Laktattests offenlegen. Also man weiß ja anhand eines Laktattests ungefähr, welchen Stoffwechsel der Läufer benutzt. Das wurde ja bestimmt schon mal thematisiert. Ja. Und Top-Läufer laufen im Bereich von 2,5 Millimol Laktat. Das ist ein Anteil, wo überwiegend aerob, also sauerstoffbasiert, verstoffwechselt wird und dabei kann Fett verbrannt werden. Und das haben die natürlich optimiert. Fettverbrennungstraining gehört ja auch nach wie vor dazu, ein bisschen zum Ausdauerprogramm. Und insofern kann man sagen, dass das komplette Fehlen von Fettreserven auf gar keinen Fall erstrebenswert wäre, denn man hätte einfach einen Nachteil für die Energie, für eine Langzeitbelastung. Ne? Und dann kommen allerdings, wie gesagt, weil es eben sowas, das Fehlen von Körperfettreserven wäre eine Dysmorphe, also eine zerstörerische und genetisch in seltenen Fällen auftretende komplette Störung des Körperfetthaushaltes, was eben eine schwere Krankheit ist. Ja. Wenn das aber zu gering wird, kann das Auswirkungen auf den gesamten Körper haben, im Hinblick auf Hormonproduktion. Zum Beispiel werden ja diverse Hormone zu Bestandteilen aus Körperfett, aus gespeichertem Körperfett zum Beispiel auch gebaut, vom Körper eben hergestellt. Und man kann dann konstatieren, dass gewisse hormonelle Regulationsmechanismen einfach durcheinander geraten, wenn es zu wenig ist. Einfaches Beispiel bei Mädels, das Thema der Regelblutung. Also sehr stark körperfettverarmte Athletinnen oder Menschen weiblichen Geschlechts haben durchaus eben ein Hormonproblem im Hinblick auf das Entstehen der Monatsblutung. Das fällt dann aus, manchmal monatelang. Und das hängt damit zusammen, dass der Körper sozusagen auf Überlebensmodus schaltet. Und wenn man es plakativ, aber das kann man so deuten, die Frau oder die junge Frau, wer auch immer, opfert physiologisch die Möglichkeit der Fortpflanzung, damit sie selbst überlebt.
Ja.
Das ist so ein Bild, was, glaube ich, ziemlich plakativ ist, aber die Sache vereinfachend auf den Punkt bringt. Also der Körper arbeitet darum, sich selbst zu erhalten und es geht um das Leben, ne? Ja. Nicht eben um die die Vermehrung. Das sieht man ja bei Hungersnöten ja oder bei entsprechenden Situationen. Und dann kann man es eben auch heraufbeschwören durch ein falsch verstandenes Ernährungsprogramm im Athletenstatus, was dann eben natürlich auch eine erstklassige Essstörung sein kann oder sich darin auswachsen kann. Und das ist auf gar keinen Fall positiv. Das heißt, wenn der Körperfettanteil zu gering ist, muss man auch von Seiten der sportmedizinischen Betreuung, auch letztendlich von den Trainern, wenn sie da was merken, auch dagegen halten, damit da keine Schäden am Organismus, vielleicht auch langzeitlich, zutage treten. Ne? Ja. Also zu gering ist nicht gut.
Ja, sehr wichtig, was du da angesprochen hast, auch gerade hinsichtlich Frauen, ne, dass das eben da auch früher zu negativen Auswirkungen kommen kann, wenn der Körperfettanteil zu gering ist. Das gibt es natürlich auch. Welche Rolle spielt denn eigentlich der Wasserhaushalt? Weil ich habe gesehen, das wird auch bei so einer klassischen Bier mit erhoben, hatte mir jetzt aber nie groß Gedanken darüber gemacht, dass das natürlich auch eine Rolle spielen könnte. Was für Auswirkungen hat das auf den Sport oder auch vielleicht auf die Gesundheit?
Ja, der Wasserhaushalt sollte natürlich, also vielleicht von der einen Seite betrachtet, wenn man jetzt der Wasserhaushalt ist eher an der Muskulatur als am Fett aufgehängt. Das heißt, adipöse Menschen mit einem sehr hohen Fettanteil haben rein physikalisch bedingt einen geringeren geringen Wasseranteil. Ne? Des Weiteren ist so, wenn man eine Messung macht und trinkt, machen wir zwei Messungen im Abstand von einer Stunde und trinkt in der Zeit 0,75 Liter Wasser, dann ist der Körperwasseranteil hinterher 0,75 Liter höher. Also die Messungen funktionieren in der Stelle sehr präzise. Heißt also, der aktuelle Hydratationszustand, der Bewässerungszustand ist damit gut abbildbar. Das heißt, wer Flüssigkeitsmangel und dem unterliegt, der wird damit sozusagen aufgedeckt. Und wenn man jetzt besagte Idee von vorhin, man hat eine morgendliche Messung, ohne dass man was getrunken hat, seit Stunden, seit man zu Bett gegangen ist, dann findet man einen leicht verminderten Körperwasseranteil. Ne? Und in manchen Studien sieht man, dass sich Eliteläufer von nicht so Eliteläufern durchaus nochmal unterscheiden, indem sie etwas weniger Körperwasser haben. Da gibt es eine Arbeit über so Crossläufer, die eben in zwei Kategorien, eben die richtig guten, internationale Spitze und dann so eher die regionale Spitze. Und die richtig guten hatten tatsächlich einen etwas geringeren Körperwasseranteil, was dafür spricht, dass sie vielleicht ihre eigene Flüssigkeitszufuhr auch mit Blick auf das Gewicht ein bisschen besser regulieren können, weil sie besser im Training sind und besser auch auf ihren Körper hören können. Ne? Insgesamt aber kann man schon sagen, dass ein höherer Körperwasseranteil eigentlich so ein Indikator für einen ganz guten BIA-Status ist. Ne? Okay. Da ist vor allen Dingen das Stichwort Richtung Fettgewebe, denn eben Fettgewebe ist das andere Segment. Mhm. Und wenn ich also wenn ich 64% Körperfett habe, was ein abstrus hoher Wert ist, dann kann ich eben nur noch 36% Wasser in Anführungszeichen haben, weil in den Fettzellen ganz wenig Wasser ist.
Ja, ja, ergibt Sinn. Okay.
Eine Fettzelle ist ja im Grunde von der Zellphysiologie eine Zelle, die per se natürlich Flüssigkeit enthält, aber da ist innen drin halt so eine Bubble und die ist mit Fett gefüllt und die nimmt fast die ganze Zelle in Anspruch. Und deswegen hat man damit fast kein Körperwasser gespeichert. Ne?
Ja, spannend dann dieser Zusammenhang mit dem Fett. Ja. Das war mir auch nicht bewusst. Und den Phasenwinkel hast du ja auch schon angesprochen. Ja. Warum oder inwieweit spielt der vielleicht auch eine Rolle für körperliche Leistung? Der ist ja dann schon ziemlich nischig. Inwieweit kann man den vielleicht auch beeinflussen? Ist das überhaupt möglich?
Das ist eine gute Frage, die ich bisher noch tatsächlich durch keine Evidenz, durch irgendwas, was mir jetzt aus der naturwissenschaftlichen Schiene vorgekommen wäre, jetzt mit einem so geht's beantworten oder belegen könnte. In der Tat ist es so, dass dem Phasenwinkel eben so eine Art muskelzelluläre Integrität zugeschrieben wird. Das heißt, habe ich einen hohen Phasenwinkel. Es ist ja physikalisch gesehen, wie gesagt, eine gleiche, also ein XY-Koordinatensystem, wo Stromstärke und Spannung, ne, Physik 6. Klasse, mit in ein Verhältnis gesetzt werden. Und dadurch, dass das über eine Zellmembran oder über die Zellmembranen der Muskulatur leicht verschoben wird, dieser Phasenwinkel, kann man eben sagen, es spricht für eine Vitalität und eine Integrität von Zellmembranen in der Muskulatur, wenn der hoch ist. Man kann also sagen, hoher Phasenwinkel gute Muckis, niedriger Phasenwinkel schlechte Muckis. Jetzt ist es nicht so, dass man zum Beispiel Muskelschädigung, also wenn einer Muskelfaserriss oder sowas hat, dass der Muskelfasenwinkel dann jetzt irgendwie am Oberschenkel, weil man kann es auch nicht sequenzieren, schlechter ist. Also es ist schwierig, da eine Veränderung zu konstatieren. Ne? Aber insgesamt wird eben diesem Phasenwinkel eine Qualität im Hinblick auf die strukturelle oder qualitative Integrität der Muskelzellen zugeschrieben oder der Zellwände noch, um genau zu sein. Und aber durch gutes Regenerieren, durch ausreichend Bewässerung, durch Mineralstoffersatz bei entsprechender Leistung, also bei Schwitzen und so weiter, Mineralverlust und so weiter, kann man das natürlich sicherlich nochmal positiv beeinflussen.
Ne? Okay, also da geht es dann auch recht viel um Ernährung so ein bisschen.
Ja,
also
ganz
das
bestimmt,
beeinflusst den und jetzt nicht nur zum Beispiel Cardio oder so.
Nee, nicht unbedingt.
Okay. Ja, super spannend, erstmal diese ganzen Parameter sich genauer anzugucken. Jetzt interessiert mich natürlich auch, wenn Leute jetzt ein bisschen optimieren wollen würden, vielleicht erstmal eine allgemeine Frage, ist das überhaupt realistisch? Also denkst du, man kann dann an diesen, wenn man jetzt seine Parameter ausgespuckt bekommt nach so einer Bier, ist es denn realistisch, dann an dem einen so ein bisschen zu drehen, um dann vielleicht die Leistung noch zu verbessern? Oder musste man dann eigentlich immer so ans Gesamtkonzept gehen? Ist das überhaupt so leicht halt, frage ich mich, so einen Faktor dann zu verbessern, in Anführungszeichen?
So einfach ist es in der Tat dann leider nicht, denn ich sehe sehr häufig Leute mit recht guten Bier-Ergebnissen, die zum Beispiel in der Ausdauerbetrachtung, ich mache, wenn ich Leute untersuche, sportmedizinisch, dann machen wir eine Bier unter anderem und eine ganze Reihe mehr, Blutanalysen und so. Und wir machen auch ein Belastungs-EKG mit Laktatanalytik. Das heißt, ich mache ein individuelles Profil im Hinblick auf die Ausdauerleistungsfähigkeit. Und dann sehen wir durchaus Diskrepanzen. Also wir sehen ausdauerschwache Leute mit guten BIA-Ergebnissen und umgekehrt. Also das steht auf einem anderen Blatt. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte als Ausdauersportler meinen Status bestimmen durch eine BIA und dann trainingsrelevant daraus Fortschritte ableiten und erzielen, dann wird es schwierig, weil ich habe ja eben durchaus die Chance, dass ich eine Ausdauer, dass die Ausdauer auf einer anderen Schiene unterwegs ist. Ne? Mhm. Weil die Muskelmasse, es gibt ja unterschiedliche Formationen, unterschiedliche Fasertypen in der Muskulatur. Und die massigen, die etwas kräftiger werdenden Muskelfasern sind eben diese schnellen, die eben nicht für die Ausdauer zuständig sind. Das sind die, die eher die Hypertrophie, also die Massezunahme, generieren können, während die Ausdauerorientierten das nicht so toll können. Mit anderen Worten, ist alleine an der Muskelmasse nicht unbedingt zu, also ohne dass man jetzt hineinschaut. Man kann ja eine Muskelbiopsie machen, also mit einer Nadel reinstechen und das dann untersuchen. Ist es rote, ist es weiße Muskulatur? Aber das machen wir natürlich nicht, denn das tut weh und ist im Grunde sinnlos. Aber die Analyse von draußen kann da tatsächlich etwas erzielen oder etwas ergeben, was dem tatsächlichen Leistungsstand sogar entgegenspricht oder überhaupt nicht entspricht. Ne?
Ja, spannend.
Deswegen gibt es eben Fälle so. Es gibt Menschen, die sagen, Mensch, Maja, mein Körperfettanteil, aber dann sind sie auf dem Fahrradergometer Götter. Ne? Also, ich habe einen Triathleten vor ein paar Wochen hier gehabt, hobbymäßig unterwegs, aber ultra fit auf dem Fahrrad, wirklich Wattzahlen bis zum Dort hinaus gefahren, aber unzufrieden mit seiner Körperkomposition, weil er noch zu viel Fett mit sich rumträgt. Jetzt könnte der natürlich durch Gewichtsverlust, gerade im Triathlon, Gewinne erzielen und deutlich besser werden. Das war auch dann letztendlich das Fazit oder die Conclusio aus dem Gespräch und aus der Untersuchung. Aber er konnte jetzt schon, auch mit ein paar Kilos zu viel, aus leistungsoptimierter Sicht, schon unglaublich performen auf dem Fahrrad und hatte auch eine sehr gute Ausdauer an der Laktatkurve jetzt gemessen.
Ja, spannend, dass das dann immer nicht sofort übertragbar ist. Ne? Also dass dann doch der Körper so seine Wege findet, irgendwie sehr leistungsstark zu sein, auch wenn es jetzt in der Theorie nicht der perfekte Körperfettanteil ist.
Und gerade beim Rad ist das natürlich so, dass man eben sein Gewicht ja nur, man muss klar sein Gewicht die Berge hochbuxieren, wenn man Fahrrad fährt, klar. Aber es ist nochmal anders als beim Laufen, wo man ja bei jedem Schritt seine Kilos spürt. Und deswegen ist so dieses diese Lastthematik, also wie viel Masse bringe ich mit, bei Fahrradfahrern jetzt nicht ganz so dominant, zumindest im Hobbybereich. Im Profibereich ist es natürlich auch nochmal anders. Ne?
Total, ja. Ja, du hast ja auch gerade schon angesprochen, dass sogar bei der Muskelmasse, die man aufbaut, dann auch nochmal es Unterschiede geben kann. Ne? Mhm. Aber wenn jetzt jemand bei so einer Bia merkt, okay, mein Muskelanteil, der ist schon wirklich gering. Ich glaube, es wäre jetzt auch rein so Longevity-mäßig gut für mich, mich da so ein bisschen zu verbessern. Gleichzeitig soll es aber lieber Ausdauermuskulatur sein. Gibt es denn dann bestimmte Methoden, die irgendwie wissenschaftlich belegt sind, mit denen sich gerade gezielt so eine Muskelmasse gut aufbauen lässt? Was würde man dann solchen Leuten raten?
Ja, man kann das laufspezifisch natürlich ein Stück weit machen, indem man unterschiedliche Reize setzt. Das fängt banal an mit Berghochrennen zum Beispiel. Also wenn ich das mal betrachte, auch so von der Seite, wie biomechanisch, wie das aussieht, man hat ganz andere Hebewege für die Oberschenkelmuskulatur, wenn man berghoch läuft. Das heißt, man hat da einen Ausschlag des sozusagen Bewegungsapparates im Vergleich zum Laufen auf der Fläche, der eine andere Ausprägung hat. Und das natürlich hat natürlich einen Effekt auf die Muskulatur. Und dann kommt zusätzlich eben der Kraftimpact, indem ich natürlich mein Gewicht nach oben stemmen muss. Nicht auf der Ebene, sondern am Berg. Das heißt, ich habe mehr Last. Das heißt, man hat an der Stelle schon einen Trainingseffekt auf die Muskulatur, der nennenswert ist. Also wer sein ich laufe in der Ebene Training in ein Berg- oder intervallartiges Hoch- und Tieftraining umstellt, der wird was merken, da passiert schon was. Ne? Und allgemein ist natürlich da, nicht nur beim Laufen, sondern auch natürlich durch Krafttraining eine Änderung zu erzielen, wobei wir ja als Präventiv- und Sportmediziner eben aus Longevity-Betrachtung heraus und Gesundheit schon auch grundsätzlich dazu appellieren, das mache ich bei fast jedem, die Muskelmasse, ich sage immer, im grünen Bereich zu halten. Also ja, zumindest in einer solchen Analyse ein Quantum X an Muskelmasse Minimum vorzuhalten. Und das ist dann tatsächlich ein Training, was man auch sehr gut über das klassische Krafttraining abwickeln kann. Ne? Mhm. Und wie gesagt, der besagte ältere Herr, der seit 30 Jahren läuft und Muskelschwund hatte, profitiert auch von ganz einfachem, normalen Massekrafttraining. Also hohe Last, geringe Wiederholungszahl, das gar nicht laufspezifisch ist, sondern einfach nur die Masse Muskulatur verbessern soll. Ne?
Ja.
Ja, also da kann man auch viele Wege gehen. Grundsätzlich funktioniert natürlich Krafttraining dann mit dem Fokus Maximalkraft oder Muskelmasse nochmal ein bisschen anders, als wenn ich eher so in diese hohen Wiederholungszahlen hineingehe und dann vielleicht durch einen Wechsel des Winkels berghoch oder durch beim Fahrrad durch eine intervallartige Steigerung des Widerstandes dann eben nochmal die Muskulatur anders fordere, was allgemein sicherlich einen positiven Effekt hat.
Ja, wahrscheinlich macht es dann ja auch der Mix am Ende, gerade wenn es um neue Impulse geht. Ne? Ist ja schon gut erklärt, dass man sowieso auch dann von mehr Muskelmasse profitiert, auch später, spätestens im Alter. Ne? Und dass man dann vielleicht auch nicht zu spät anfangen sollte damit. Ja,
ja, obwohl es Studien gibt, die das tatsächlich belegen, dass man selbst im höchsten Alter empfänglich ist für muskuläre Reize, muskulären Wachstumsreiz, der zumindest eine sehr, sehr merkbare Leistungsverbesserung, vielleicht dann nicht mehr in dem Maße eine Volumen, also Muskeldickenzunahme, aber doch eine Leistungsverbesserung zur Folge hat. Also gibt es herrliche Studien mit über 90-Jährigen, die Krafttraining gemacht haben und profitiert haben.
Ja. Das sind auch sehr gute News. Also es ist nie zu spät, kann man dann
der Stelle sagen. Genau. Also wenn irgendeiner sich dem Gedanken vielleicht aus der Eltern- oder Großelterngeneration, ach, jung, ist doch jetzt schon zu spät. Nee, es ist nie zu spät. Solange man atmet, kann man trainieren und kann den Körper dazu auffordern, durch das Training eine Adaptation hervorzurufen, die sich dann eben auch auswirkt.
Ja.
Man muss es allerdings machen. Und
klar,
das ist manchmal eben mit Anstrengung, Schwitzen und vielleicht hinterher auch ein bisschen Erschöpfung verbunden.
Absolut, ja, das stimmt. Aber dazu wollen wir ja motivieren. Das machen wir hoffentlich auch mit der Podcast-Folge ein bisschen.
Das ist ja gut.
Ja. Wenn wir uns jetzt nochmal kurz das Fett angucken, also jetzt, wenn wir zum Beispiel diesen Triathleten nehmen, der bei dir war, der irgendwie dann doch nicht ganz zufrieden ist, aber mit seinem Körperfettanteil, was kann man solchen Leuten raten? Gibt es da irgendwelche Trainings- oder Ernährungsstrategien, speziell ans Körperfett zu gehen, ohne natürlich die Leistung also zu vermindern, weil die möchte er ja sogar steigern im Idealfall. Gibt es da irgendwelche Methodik, die irgendwie besonders gut wirkt?
Ja, also in der Regel, wenn jemand jetzt leistungsambitioniert, auch hobbymäßig leistungsambitioniert Triathlon macht, trainiert 10 Stunden die Woche, dann kann man dem ja jetzt nicht sagen, mach mal Sport.
Ja.
Und man kann ihm jetzt auch nicht sagen, wenn er eine super Performance hinlegt, dass er schlecht trainiert ist, also ineffektiv seinen Sport ausübt. Also wenn einer jetzt sagt, ich trainiere jeden Tag 2 Stunden, aber ist grottig in der Leistung, dann muss man sagen, okay, da machst du was falsch.
Ja.
Das kann man ja auch konstatieren. Aber bei einem, der gut ist, also auch beispielsweise eine gute Laktatkurve, eine gute Ausdauerleistungsfähigkeit zutage treten lässt und dann trotzdem sein Gewichtsthema hat, muss man nach der anderen Seite der Medaille schauen. Und das ist letztendlich die Qualität und Quantität der Nahrung. Und natürlich die Situation, in der die Nahrung eingenommen wird. Und den wunderbaren Satz, a calorie is a calorie is a calorie, den der große Metaboliker Robert Lustig aus USA mal in irgendeinem anderen Podcast kennt, weiß ich, ob du Huberman Lab kennst, das ist ja, ja. Dieser Stanford-Physiologe, der hatte diesen Metabolismus-Experten Robert Lustig zu Gast und der hat dann ausgeführt, a calorie is a calorie is a calorie. Also egal, woher die Kalorien kommen und wann sie kommen, netto am Schluss des Tages zählt die Bilanz. Das ist physikalisch vielleicht richtig, aber eben am menschlichen Körper gesehen nicht richtig. Es ist ein gewaltiger Unterschied, ob ich einen Liter Milch trinke oder einen Liter Cola oder einen Liter Cola Light oder einen Liter Wasser. Das sind natürlich unterschiedliche in der Kalorien. Aber die Qualität der Kalorien, die Zusammensetzung der Ernährungsmittel, der Makronährstoffe, letztendlich Zucker, Fett, Proteine und die Uhrzeit bzw. der Körperstatus, in dem ich mich befinde, hat einen gewaltigen Impact auf das, was dann passiert mit dem Stoffwechsel und mit dem, was dann letztendlich auch in die Speicher wandert. Und das muss man den Leuten ein bisschen offenlegen, zum einen mit allgemeinen Empfehlungen, Strategien, aber letztendlich dann auch mit einem kritischen Blick auf sich selber. Also man kann erstmal schauen, wo liegt denn bei mir der Hase im Pfeffer? Was mache ich denn falsch?
Hm.
Derjenige, der sagt, oder diejenige, die sagt, ja gut, ich habe bis zum Mittagessen 4 große Gläser Latte Macchiato intus, dann hat man schon mal den ersten Hinweis dafür, woher die kalorische Überversorgung vielleicht kommt. Ne? Also da ist eine Menge Selbstbetrachtung, eine Menge auch nochmal Analytik, vielleicht tatsächlich Protokoll anschauen, wann kommt was und letztendlich die Berücksichtigung dessen, dass unser Körper eben über den Tag, über unsere wache Periode und letztendlich auch während des Schlafs einen Stoffwechselzyklus durchläuft, der nicht immer 1:1 Physik, Kalorie rein, Kalorie raus funktioniert. Ne?
Ja.
Klassiker sind diese Perioden des Fastens, also wenn man dem Körper mal eine Zeit lang eine Stoffwechselpause gibt, ne? Was eben nicht nur für die Bauchspeicheldrüse gesund ist, die dann eben weniger Verdauungsenzyme produzieren muss, sondern offensichtlich auch, und dann sind wieder die Longevity-Forscher da mit bahnbrechenden Ergebnissen hervorgetreten, was letztendlich auch gut für unsere Zellen ist, die dann beginnen, ein bisschen zu regenerieren, die dann beginnen, nicht nur Energie reinzuschaufeln, sondern auch ein bisschen Recycle-Modus zu vollziehen. Man weiß zum Beispiel, dass das Proteinrecycling, Proteine werden ja gerne auch als Nahrungsergänzungsmittel zugeführt, das Proteinrecycling bei Leuten, die ein paar Stunden nichts essen, hochgedreht wird im Vergleich zu denen, die ständig Nahrung zuführen. Und deswegen ist es schon wichtig, was esse ich und wann esse ich es, damit mein Körper reagiert. Andere Studien aus dem Bereich der Diabetologie legen zum Beispiel offen, dass die Zufuhr von Zucker, von purem Zucker, ich sage immer so klassisch eine Tüte Gummibärchen oder Handvoll Gummibärchen oder zwei, dass das dem Körper auf nüchternem Zustand einen derartigen Schock vermittelt. Ein Glas Cola oder Ähnliches wäre fast was Ähnliches, ja. Geht noch schneller, dass dem Körper dann ein dermaßener Schlag vor den Bug verpasst wird, dass man Stunden, wenn nicht gar Tage, das war jetzt eine Studie, die im Vergleich zwischen Stoffwechselgesunden und Diabetikern gemacht wurde, Diabetologie eben, dass die zum Teil tagelang sozusagen mit stark schwankenden Zuckerwerten, was letztendlich mit dem Insulinstoffwechsel zusammenhängt, zu kämpfen haben. Ja. Also wenn man sich schädigen will, dann auf einen nüchternen Magen einen riesen Pott Zucker zu sich zu nehmen.
Ja.
Ein Stoffwechselgesunder steckt das weg, klar. Aber wenn es dann an der Klippe ist, wenn es Schwierigkeiten gibt, wenn man vielleicht schon im Prädiabetes-Stadium unterwegs ist, dann kann man sich damit massiv schaden. Und das kann bei Übergewichtigen ja schnell passieren. Ne?
Total.
Ja, aber wie gesagt, so einem Triathleten würde man erstmal sagen, okay, was isst du, wann isst du, was tust, wie gehst du nach dem Training? Wenn du ein anstrengendes Training hast, wie sieht dein Hungerempfinden aus? Hast du Heißhunger, was dafür sprechen könnte, dass man zum Beispiel sehr stark aus den Glykogenspeichern trainiert hat, also hochintensiv trainiert und so weiter. Ne? Das muss man dann so ein bisschen aufziselieren. Aber ich gebe den Leuten, um diese Frage sehr lang zu beantworten, ich gebe den Leuten immer gerne den Tipp, dass man nach einem moderaten Ausdauertraining in den Abendstunden einfach alles unterlässt, was den Insulinspiegel steigen lässt. Also keinerlei Kohlenhydrate mehr, weder fest noch flüssig. Salat mit Hühnchen oder sowas, überhaupt kein Problem. Mhm. Auch ein bisschen was Fettiges, warum nicht? Essigöl über einen Salat, kein Thema, aber eben nicht das Weißbrot daneben verschlucken, okay, oder mit viel Weizenbier runterspülen. Dann bleibt über Nacht die Fettverbrennung, die durch dieses moderate Trainingsprogramm so ein bisschen angekitzelt wurde, ein bisschen angeteasert wurde, die bleibt dann aktiv, weil die Fettverbrennung vom Insulin letztlich unterbunden wird. Mhm. Und damit kann man dann schon so erste Wirkungstreffer erzielen.
Ja.
Das ist so ein ganz einfaches Hausmittel, wonach dann eben schon so eine Stoffwechselaktivierung nachhaltig funktioniert.
Damit kommt man dann vielleicht auch eher an das viszerale Fettgewebe auch ran, oder?
Damit eigentlich von der reinen Idee her kommt man da sogar schneller dran, weil das viszerale Fettgewebe ist ja viel näher an der Musik, wenn man so will. Ne? Ja. Das ist mit vielen, vielen großen Blutgefäßen am Darm faktisch verbunden, während das Unterhautfettgewebe ja so ein bisschen außen dran ist und maximal so mit kleinen Hautkapillaren durchblutet ist. Das Viszerale ist eigentlich tatsächlich von der Natur auch, glaube ich, oder bin ich fest von überzeugt, letztendlich dafür angelegt, dass man kurzfristige, ja, quasi wie ein Speicher. Ne? Man hat, wenn man zu viel hat, geht es schnell dahin, und wenn man zu wenig hat, kommt es schnell von dort wieder weg.
Ne? Stimmt, ja.
Das ist für mich völlig plausibel.
Voll, ja.
Wir sind ja als Homo sapiens, als Modell seit 300.000-400.000 Jahren auf diesem Planeten unterwegs und haben, wie andere Säugetiere auch, uns da schon ein Stück weit optimiert für unseren eigentlichen biologischen Lebensrhythmus, der ja so aussieht, dass wir, wenn wir was gejagt und erfolgreich erlegt haben, dass wir dann essen, so viel wir können, und dann Energie speichern und dann mal eben 14 Tage nur noch eine Handvoll Nüsse haben oder ein paar Gräser, weil eben nichts gefangen wurde. So sind wir ja im Grunde bis vor 7.000, 8.000 Jahren gewesen. Also eine halbe Million Jahre hat der Homo sapiens sich mehr oder minder entwickelt zu diesem Jäger-Sammler, und jetzt machen wir seit wenigen Jahren das anders, und das ist in unserer Genetik noch nicht angekommen.
Ja, total. Ist nicht so leicht, dann natürlich da anzuknüpfen, um da irgendwie dann rauszubrechen aus diesen Mustern, die der Körper gar nicht kennt.
Genau.
Wenn man sich das jetzt so anguckt oder vielleicht auch so einfach einen kritischen Blick darauf wirft, ne, so jetzt bei diesem Triathleten, weiß ich ja nicht, wie hoch sein Körperfettanteil wirklich war und so, aber man hört ja immer wieder, dass auch HobbyläuferInnen, die, bei denen es eigentlich um gar nichts geht, die verdienen ihr Geld nicht damit, ne, mit dem Sport, sind aber trotzdem sehr ambitioniert dahinter, dass die eben dann doch drehen wollen an diesen Stellschrauben, dass ihnen dann die perfekte Körperkomposition, obwohl es die ja gar nicht so gibt, wie wir schon geklärt haben, wichtig ist zu erreichen. Wo würdest du sagen, beginnt dann vielleicht Optimierungswahn? Gibt es da irgendwie Warnsignale auch, um wirklich auch mal so einen kritischen Blick drauf zu werfen, wo gesunde Menschen, ne, wir sprechen jetzt nicht von gesundheitsgefährdeten Personen, vielleicht in der Spur auch zurückdrehen dürfen und da vielleicht sonst sich in vielleicht auch risikoreiche Gewässer begeben.
Ja, ich meine, es gibt natürlich auch durchaus Leute, die da ein zu ambitioniertes oder vielleicht fast schon tendenziell ungesundes oder eine ungesunde Ambition haben, ungesunde Ideen. Das muss man natürlich ein Stück weit beherzigen und da durchaus auch dazu darauf hinwirken, dass die eben sagen, okay, ich nehme mich ein Stück weit auch an, wie ich bin. Nicht jeder ist jetzt derjenige, der unbedingt das Ultra-Sixpack hervorbringt, ohne dass es ungesund wird. Also da muss man Ambitionen vielleicht auch schon mal ein bisschen bremsen. Aber durch regelmäßiges Messen und natürlich durch hartes Training am Ende läuft es natürlich darauf hinaus, dass man auch hart dafür trainiert, dass man eben die Muskeln, die da drunter sind, auch stärkt. Dann kann man da durchaus auch schon einiges erreichen. Aber es gibt alles. Also es gibt durchaus Leute, die sagen hier, man kennt ja aus Presse, Funk und Fernsehen die berühmt-berüchtigten Abnehmspritzen, dass Leute, die so einigermaßen gut konfiguriert sind, die sagen, hey, kann ich nicht mit der Abnehmspritze nochmal 3-4 Kilo Fett verlieren, um wirklich geschreddet zu sein, um wirklich auszusehen wie ein Top-Athlet. Da muss man natürlich ein bisschen auch warnen. Da muss man aufpassen, dass man da nicht in falsches Fahrwasser gerät. Ja. Sicherlich nicht für jeden, genauso wenig wie nicht jeder einen Marathon in 3 Stunden laufen kann oder noch schneller, ist auch nicht für jeden, der sozusagen der, was weiß ich, Men's or Women's Health Titelfoto-Buddy erreichbar. Ne? Das ist manchmal einfach nicht drin, weil der Körper da unterschiedliche Voraussetzungen mitbringt. Ne? Ja. Aber sicherlich sich zu optimieren an gewissen Dingen individuell. Beim einen ist es dann vielleicht ein etwas erhöhtes Volumen im Bereich Ausdauer, beim nächsten ist es vielleicht eine etwas intensivere kraftgymnastische Variante. Kann man schon auch viel begleiten oder viel Positives auch auslösen, indem man die Leute da so ein bisschen auch durchaus motiviert und mitnimmt.
Ja, ja, richtig. Da muss dann jede Person so ein bisschen natürlich auf sich gucken, was für ein Typ von Person er oder sie ist. Ob es halt dann so in Optimierungswahn umschlägt oder eigentlich alltagstauglich und immer noch gesund ist. Vor allem gesundheitsförderlich ist vielleicht so auch das Schlagwort, dass man da,
quasi. Bei allem sollte man das nicht vergessen. Letztendlich möchte man ja nicht mit Sport seine Gesundheit ruinieren, sondern man möchte eigentlich durch Sport seine Gesundheit verbessern und nachhaltig erhalten. Und dadurch, dass man nicht gezwungen ist, als Normalmensch seinen Körper hinzuhalten, weil man Leistungssportler ist und damit seine Brötchen verdient oder eine Karriere vollziehen will, kann man auch ein Stück weit Vernunft zutage bringen, aber manches Mal gibt es tatsächlich da Fehlentwicklungen. Und das geht dann sehr schnell in auch eine wirkliche, oder sehr schnell nicht, aber es kann dann auch in eine tatsächliche psychische Zwangsthematik reinrutschen oder kann dann durchaus eben auch einer Ernährungsstörung oder ähnlichen Themen gleichen oder auch eine Kombi sein. Es gibt ja auch den Sport-Junkie sozusagen. Derjenige, der eben sein Leben nicht fristen kann, ohne dass er regelmäßig sich komplett auspowert und erledigt überm Sofa hängt. Dann.
Genau, ja, und das wollen wir nun auch wieder nicht.
Nee, ist auch nicht unbedingt förderlich für die Gesundheit.
Sicherlich nicht, ja. Nehmen wir mal an, jemand hat jetzt mal eine BIA gemacht oder möchte generell mehr sich mal die verschiedenen Parameter angucken. Du hast ja am Anfang davon gesprochen, dass man dann natürlich nicht nur einmal tracken sollte, ne, sondern dass man dann Vergleichswerte braucht. Vielleicht kannst du dazu auch noch ein paar Informationen geben. So erstens, wo mache ich sowas vielleicht am besten dann? Wie oft sollte ich sowas machen? Also ne, was ergibt dann am Ende Sinn? Weil im Endeffekt das nur einmal zu machen, wahrscheinlich kann man da nicht viel mit den Resultaten anfangen.
Ja, also es ist eine Momentaufnahme, wie viele andere Messungen eben auch. Man kann natürlich das als Anhalt nehmen oder als Startschuss für eine Optimierung, die sich dann oft durch einfache Begleitparameter wie Bauchumfang messen oder Hautfalte fühlen mit begleiten lässt. Aber ideal ist es natürlich, wenn man regelmäßig Kontrollen macht, insbesondere natürlich, wenn es eine unser einer sagt immer gerne Intervention gab, also wenn irgendwas passiert ist, wenn also das Training entweder aufgenommen wurde erstmalig oder intensiviert oder umgestellt wurde, dass man sagt, okay, ich habe jetzt mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit einen Erfolg vollzogen und jetzt will ich mal gucken, wie sich das entwickelt hat. Das habe ich auch recht häufig in meinem Kontext, in meiner Praxis, dass Leute sagen, okay, ich habe jetzt angefangen zu trainieren, habe 7 Kilo verloren auf der Waage zu Hause, mal gucken, wie die Body Composition aussieht nach 8 Wochen, 10 Wochen, 12 Wochen, keine Ahnung. Und dann kann man das damit eben dokumentieren. Und das Idealbild eines solchen Menschen wäre Muskelmasse erhalten oder vielleicht sogar gewonnen und Gewicht verloren. Das hat dann, gibt es Fälle, kann ich gerade anfangen, letzte Woche noch einen da, sehr massiger Mensch, hat einiges an Gewicht verloren, aber eben dadurch, dass er Muskelmasse leicht sogar aufgebaut hat, war er sein Netto-Fettverlust war ihm gar nicht klar. Ne? Mhm. Weil auf der Waage hat er 7 verloren, aber er hat 9 Kilo Fett verloren und 2 Kilo Muskeln gewonnen. Mhm. Ne? Also dann ist er bei Netto 7.
Ne? Richtig, ja.
Und das ist natürlich dann eine Nachricht, die zum einen positiv ist als Ergebnis und zum anderen natürlich auch eine super Motivation nochmal, um weiterzumachen, weil derjenige sagt, hurra, ich habe es richtig gemacht, es hat geklappt. Ne?
Ja,
war ein Erfolg. Und das ist natürlich dann der erste Meilenstein zu auch einer nachhaltigen und langfristigen Verbesserung oder Optimierung.
Ja, total wichtig. Das ist natürlich auch in die Richtung, wenn man jetzt mal bei Leuten guckt, die eben da körperliche Probleme haben, dann natürlich extra wichtig ist, auch nochmal nachzugucken, um welche Art von Körperkilos es sich jetzt da gehandelt hat,
die man verloren hat. Genau. Ja, aber so, um nochmal ganz kurz zu sagen, die Verlaufskontrolle, fast wie bei einer Trainingsverlaufskontrolle. Ne? Also wenn man jetzt sagt, ich mache einen Laktattest für meine Marathonvorbereitung, dann macht man im Laufe von einem halben Jahr 3 oder 4 von diesen Laktattests, so im 6-Wochen-, 7-Wochen-Rhythmus. Das könnte man damit genauso machen. Vielleicht reicht sogar 2-3 Monate, ne, dass man sagt, okay, ich mache das dann im Rahmen eines Trainingszyklus. Ich starte bei 0 und mache mein 100-Tage-Training oder was für einen langen Lauf und checke dann nach 50 und 100 Tagen, wenn ich im Ziel bin, sozusagen mal diese Parameter.
Ne. Ja. Und die sollte ich am besten in einer sportmedizinischen Praxis machen oder geht das auch bei jedem Coach?
Das hängt jetzt davon ab, wie die Leute vom Equipment her aufgestellt sind.
Ja.
Also wenn man, ich plädiere dafür, dass man das am gleichen Ort macht, also mit der gleichen Maschine, mit dem gleichen Gerät.
Ja. Ja?
Und unter gleichen Bedingungen und bei manchen Diagnostiken sogar von der gleichen Person. Ne? Kalippern beispielsweise, die Hautfaltendicke Messung, durch 2 verschiedene Personen im Abstand von 4 Wochen durchgeführt, hat eine Verzerrung. Wenn es der gleiche macht oder die gleiche, dann hat man da eine bessere Reliabilität. Deswegen immer die gleiche Untersuchung am gleichen Ort durchführen. Und dann kann das überall, also eine BIA gibt es ja in verschiedenen Formen und Farben. Manche gut ausgestatteten Fitnessstudios haben sowas. Das ist vielleicht jetzt nicht die High-High-End-Variante, aber doch ein ganz gutes System. Und wenn man dann vielleicht eine etwas größere Streubreite hat, so doch aber am gleichen Ort die gleiche Messung wiederholt, kann man eine Entwicklung auch damit dokumentieren.
Okay.
Auch die besagte Badezimmerwaage würde natürlich, wenn sie einigermaßen gut misst, also stabil misst, eine Veränderung aufweisen.
Ja.
Genau wie eine Badezimmerwaage bei Gewichtsverlust auch in etwa die 5-6 Kilo, die man verloren hat, zeigt, aber eben nicht so präzise wie ein geeichtes medizinisches High-End-Gerät, klar. Ne?
Ja, ja. Als Laie kann man sich dann mit so einer Waage und vielleicht so einer Körperfettklemme erstmal ein bisschen behilfsmäßig auf den Stand bringen, oder was würdest du sagen?
Ja, natürlich. Also wie gesagt, wenn man es, man kann natürlich Veränderungen auch mit einfachen Mitteln. Ganz einfaches Maßband, ne? Bauchumfang und Maßband.
Ja.
2-mal im Abstand von 4 Wochen an der gleichen Stelle gemessen und man hat den Bauchumfang reduziert, fällt ganz offensichtlich auf. Merkt man natürlich beim Hoseanziehen auch schon, genau wie im umgekehrten Fall, nach den Weihnachtstagen. Ne? Und das kann man natürlich machen mit einfachen Methoden, wenn sie plausibel sind, wenn sie auf gleichem Niveau durchgeführt werden. Natürlich.
Okay.
Warum nicht?
Ja. Okay, ja, super spannend. Ich habe auf jeden Fall heute sehr viel lernen dürfen. War ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Hast du noch irgendwelche, ja, vielleicht Worte, die du noch an Ausdauersportländer draußen richten möchtest, um sie natürlich in ihrer Gesundheit und in ihrer Leistung zu unterstützen?
Ach, nur, eigentlich nur, dass ich generell unseren Zeitgenossen, also zunächst mal begrüße ich natürlich jeden, der Sport treibt oder begrüße das sehr, dass es gemacht wird. Das ist toll. Aber man sollte dabei nicht vergessen, dass man, insbesondere wenn man denn jetzt mal so ein bisschen älter wird und die Lauf-Community ist ja jetzt nicht im Schnitt 17, sondern durchaus was älter, dass man eben auch der Gesundheit ein Stück weit, und das meine ich durchaus im Sinne eines sportmedizinischen Checks, also meine Kolleginnen und Kollegen im Bereich der Sportmedizin, ob nun den Niedergelassenen oder im Hochschulbereich oder auch sonst wo, machen ja sehr viele Untersuchungen zur Feststellung einer körperlichen Befähigung oder Wettkampftauglichkeit. Und ich finde, das sollte man sich nicht vergeben, weil damit einfach das Risiko, dass einem irgendwas passiert, minimiert wird.
Ja.
Es gibt natürlich nie das Garantieprogramm nach dem Motto, du bist heute gesund und wirst also in den nächsten 5 Jahren auf gar keinen Fall und so. Das können wir nicht. Ja. Aber wir können Risiken minimieren, indem wir untersuchen und checken, ob jemand überhaupt gesund genug ist, in Anführungszeichen, um eine Strapaze wie ein Halbmarathon oder ein Marathon oder was Vergleichbares oder noch deutlich intensiveres oder umfänglicheres überhaupt gesund zu überstehen. Und das ist mein Appell, dass man nicht nur investiert in die Reise und in die Schuhe und in das neueste 149-Euro Laufshirt, sondern auch die Gesundheit fokussiert und für ganz viele Krankenkassen geben für Sportuntersuchungen mittlerweile einen ganz ordentlichen Zusatz.
Ja.
Beitrag dazu und geben einen Beitrag. Und das läuft bei den Ärzten natürlich nicht klassisch über die, oder Ärztinnen und Ärzten, nicht klassisch über die Kassenmedizin. Das sind keine Parameter, die man eben so im Alltag verordnet, sondern das sind Sonderleistungen, die gerne erbringen, aber die eben von der gesetzlichen Krankenkasse durchaus ein ganzes Stück weit mit übernommen werden, weil die wissen, diese Menschen, die auf ihre Gesundheit in diesem präventiven Setting achten, kosten uns am Ende weniger Geld. Deswegen sollte man sich das nicht vergeben.
Finde ich auch, ja. Absolut. Sehr schön. Und mit diesem schönen Abschlussappell sind wir auch schon am Ende der Folge angelangt. Wie gesagt, ich konnte mir heute einige spannende Infos mitnehmen. Ich hatte einige Aha-Momente. Deshalb bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Jo, für deine Zeit und deine Expertise.
Sehr, sehr gerne. Hat mir Spaß gemacht. Und ich hoffe, wir können ein paar interessante Informationen rüberbringen damit. Ja. Klasse. Ja. Danke dir.
Ja, sehr gerne. Da bin ich mir sicher, dass das die Leute auf jeden Fall auch abgeholt hat an der Stelle. Liebe HörerInnen, danke, dass ihr die Folge gehört habt. Wenn sie euch gefallen hat, dann teilt die Folge doch gerne mit euren Friends und hinterlasst uns eine gute Bewertung. Aktiviert auch gerne die Abo-Glocke, um keine Folgen mehr zu verpassen. Und dann hören wir uns nächsten Freitag wieder. Bis dahin, bleibt gesund und keep on running.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.